Salzburger Nachtstudio.
Unterm Strich muss man natürlich schon festhalten, dass das gesamte Nachrichtenproduktionsgeschäft global, das im Hintergrund über die Agenturen passiert, in der Hand von wenigen Medienunternehmen liegt.
Woher kommen unsere Nachrichten?
Wenn man vergleicht die Online-Berichterstattung der verschiedenen Zeitungen und inhaltlich anschaut, was wo läuft, dann sind über weite Strecken die Meldungen, die dort kommen, identisch. Und wenn man es dann noch einmal ein bisschen weiter recherchiert, dann sieht man, dass das Abermeldungen sind.
Also meine Beobachtung ist, dass die Eigenaufbringung, die Eigengeschichten massiv zugenommen haben.
Die Welt der Presseagenturen.
Ab dem Zeitpunkt, wo die Leute das nicht mehr glauben, was in den Medien steht, hat sich der Journalismus überlebt. Und das ist genau das, wovor wir jetzt gerade stehen. Wo plötzlich irgendwelche dubiosen, anonymen Nachrichten, die über Facebook daherkommen, auf einmal viel wichtiger sind als das, was in der gesamten Weltpresse steht.
Wir hatten das ja in der Corona-Krise ganz gut erlebt, dass Fragen zu Nebenwirkungen von Impfstoffen, die es ja nun normalerweise immer gibt, irgendwie nicht gestellt werden durften. Und wenn, dann war man dann quasi geächtet als Corona-Leugner. Man musste dann vorher sagen, man hat sich so und so oft impfen lassen, um überhaupt so eine Frage zu stellen. Also das sind ja völlig anti-aufklärerische Diskursmomente.
Von Daphne Ruby.
Ein wesentlicher Punkt ist, dass wir, denke ich, insgesamt im Journalismus wesentlich mehr auf Transparenz setzen müssen. Wie arbeiten wir? Wie entstehen Nachrichten?
Und genau dieser Frage, verehrtes Publikum, können Sie nun in einer knappen Stunde nachlauschen, wenn Sie wollen. Woher kommen unsere Nachrichten?
Prolog. Wie wird eine Information zur Nachricht? Und wer entscheidet darüber?
Bevor ein Ereignis zu einer Nachricht wird, müssen zunächst mehrere Instanzen durchlaufen werden.
Ja, das sind ganz viele Entscheidungen. Ein Redakteur meinte einmal, dass von 100% einkommender Nachrichten über den Ticker am nächsten Tag 3% gedruckt werden.
Erzählt Sabine Schiffer, Leiterin des Instituts für Medienverantwortung, Professorin an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Frankfurt und Autorin des Werks Medienanalyse, ein kritisches Lehrbuch. Warum also dringt die eine Information durch, während die andere unter den Tisch fällt? Bei der Beantwortung dieser Frage taucht rasch ein Begriff auf, der des Nachrichtenwerts, also ob eine Information es überhaupt wert ist, verbreitet zu werden. Dabei spielen Kriterien eine Rolle wie Neuigkeit, Nähe, Betroffenheit, Prominenz, aber auch Sensation, Tragweite und Relevanz. Und hier beginnt es bereits knifflig zu werden. Denn wer kann beispielsweise die Relevanz einer Information einschätzen und für wen? Die Bezeichnung Nachrichtenwert wurde im Jahr 1922 durch den amerikanischen Journalisten und Medienkritiker Walter Lippmann in die Welt gesetzt. Genauer gesagt durch sein Werk Die öffentliche Meinung. Lippmanns Modell wurde später immer wieder weiterentwickelt. Beispielsweise 1965 durch die norwegischen Wissenschaftler Einar Østergaard, Johan Galtung und Marie Hombo-Rüger.
Aber eigentlich war deren Ansatz ja mit dem Modell der Nachrichtenwertfaktoren, das zu kritisieren und zu mehr Selbstreflexion anzuregen, weil es doch mehr die These gibt von ihnen, dass es doch eher Vorurteile sind, Erwartungen, die man hat, die dann entscheiden, was zur Nachricht wird und was nicht. Man spricht heutzutage von Frames, die eben auch wie so ein Filter fungieren.
Østergaard, Galtung und Rüger untersuchten damals, inwieweit es zu Verzerrungen im internationalen Nachrichtenfluss kommen kann. Dabei müssen nicht unbedingt Unwahrheiten verbreitet werden. Schon alleine das Weglassen bestimmter Aspekte oder Blickwinkel kann das Bild verzerren und letztlich auch zu einer mangelhaften bis falschen Betrachtung führen. Dieses Framing vollziehe sich zum Großteil unbewusst, erklärt Sabine Schiffer und meint, wir alle verwenden Begriffe, ohne oft lange abzuwägen, welche Bilder und Narrative das beim Gegenüber hervorrufen kann. Gleichzeitig gehört es zur Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, Informationen zu analysieren, zu sortieren und auch zu filtern, damit sich das Publikum am Ende auskennt. Umso mehr sollten sich Redakteure dieser Mechanismen im Klaren sein und genau überdenken, wie sie bestimmte Ereignisse darstellen. Das beginne schon bei der Benennung eben dieser. Die Sprachwissenschaftlerin startet ein Gedankenspiel. Stellen Sie sich vor, in einer Stadt kommt es zu einer Explosion. Möglicherweise war es ein Anschlag.
Und dann muss man ja Worte dafür finden und Täter suchen, wenn es eine Explosion war oder ein Anschlag war. Und dann kann ich natürlich dann den verschieden benennen. Also Attentäter, Terrorist. Ich kann ihn sogar als Freiheitskämpfer bezeichnen, als Guerillakämpfer, als Rebell. Das machen wir tatsächlich, je nachdem, aus welcher Region der Anschlag kommt. Und damit werfe ich jedes Mal eine andere Perspektive auf den Sachverhalt.
Wenn sich nun aber bestimmte Interpretationen immer weiter vortragen, werden sie irgendwann als Tatsachen wahrgenommen. Eines dürfe man dabei nie vergessen. Medien können großen Einfluss auf die Geschicke der Welt nehmen. Zu diesem Schluss kam im Jahr 1922 auch schon Walter Lippmann. Der zuvor bereits erwähnte Journalist und Medienkritiker hat neben dem Nachrichtenwert übrigens noch einen weiteren Terminus geprägt: Gatekeeper. In seinem Buch »Die öffentliche Meinung« schrieb er dazu:
Jede Zeitung ist, wenn sie den Leser erreicht, das Ergebnis einer ganzen Serie von Selektionen darüber, welche Artikel gedruckt werden sollen, in welcher Position sie gedruckt werden sollen, wie viel Platz sie jeweils einnehmen sollen und welchen Schwerpunkt sie haben sollen. Dabei gibt es keine objektiven Maßstäbe. Es gibt Konventionen.
Diese orientieren sich bei der Themenselektion natürlich auch an der Frage, was das Publikum interessieren könnte, was wiederum die Reichweite und damit auch den Umsatz erhöht. Doch sind das tatsächlich die einzigen Torwächtermotive in der Nachrichtenwelt? Und wie gestaltet sich das Mediengeschäft dieser Tage, ziemlich genau 100 Jahre nach Lippmanns Beobachtungen? Heute ist das Medienuniversum um einiges komplexer geworden. Und vor allem ist es um ein Vielfaches schnelllebiger. Oder man könnte auch sagen, schnell sterbiger. Denn die Überlebensdauer einer Nachricht gestaltet sich nun bedeutend kürzer. Zwar bleiben Informationen im digitalen Gedächtnis quasi auf ewig gespeichert, allerdings gilt das nicht für das Menschliche. In Zeiten der permanenten Informationsflut und einer kultivierten Aufmerksamkeitsspanne von ca. 60 Sekunden, so lange darf ein auf der Plattform TikTok erstelltes Video höchstens sein, wird die Tiefe zunehmend wegrationalisiert. Gleichzeitig ist damit ein neuer Nachrichtentorwächter auf den Plan getreten: Online-Tech-Konzerne. Diese neuen Player setzen die Medienbranche gehörig unter Druck, sowohl zeitlich als auch finanziell. Digitale Unternehmen à la Meta, Mutterkonzern von Facebook und Instagram oder Alphabet, alias Google, aber auch das bereits erwähnte TikTok, welches wiederum dem chinesischen Konzern ByteDance gehört, krallen sich mittlerweile einen erheblichen Teil der Werbeeinnahmen. Dieses Geld fehlt in den Kassen der journalistischen Betriebe. Zusätzlich wendet sich vor allem das jüngere Publikum von klassischen Medien ab und einer vermeintlichen Online-Gratis-Dauerangebotsschleife zu. Dieser Publikumsschwund hat viele etablierte Medien in Österreich, aber auch in anderen Ländern dazu veranlasst, den Gürtel enger zu schnallen und Journalistinnen und Journalisten zu entlassen. Die Verbliebenen müssen immer mehr Aufgaben gleichzeitig schultern. Wolfgang Wislozil, Kommunikationswissenschaftler und langjähriger Geschäftsführer der Austria Presseagentur APA, schildert die Konsequenzen.
Es entsteht so eine Art einer negativen Schraube. Es wird eingespart, die Qualität wird schlechter, die Leser oder die User sagen, die Qualität wird schlechter, wir kaufen das Produkt nicht mehr. Das heißt, auch die ökonomische Basis wird automatisch wieder schmäler und schlechter. Ja?
Und das wiederum lässt nun einen weiteren Protagonisten des Medienuniversums immer wichtiger werden: die Nachrichtenagenturen. Clemens Pick hält seit 2016 das geschäftsführende Ruder der Austria Presseagentur APA in Händen und fungiert seit 2019 auch als Präsident der Gruppe 39, unter deren Dach sich alle unabhängigen Agenturen Europas vernetzen. Und er berichtet, dass
rund die Hälfte bis zwei Drittel aller massenmedialen Informationen, die wir täglich in Europa sehen, in Zeitungen, Fernsehen, Radio, Online-Auftritten direkt oder indirekt auf das Material von Agenturen zurückgeht.
Das soll nicht bedeuten, dass Medienjournalisten nicht mehr selbst Themen aufbringen und eigene Artikel schreiben. Aber der Anteil an Meldungen, die auf Agenturinformationen basieren, steige an, erklärt der APA-Geschäftsführer.
Insbesondere natürlich im Online-Bereich ist natürlich oft viel Agenturmaterial drinnen, weil hier natürlich eine unmittelbare direkte Verwertung stattfindet. Das Mediensystem in ganz Europa unter Druck steht und natürlich auch wirtschaftlich damit, dass sich negativ in den Redaktionen niederschlägt.
APA-Meldungen zu übernehmen, spart den Medien Zeit, Geld und Ressourcen. Denn es braucht dafür weniger Journalistinnen und Journalisten, die eigenständig Nachrichten finden und recherchieren. Gleichzeitig geht das auch auf Kosten der Themenvielfalt. Wie also agieren Agenturen wie die APA in ihrer Torwächterfunktion? Wie wird dort eine Information zur Nachricht? Grundsätzlich kann diese Entscheidung jeder Journalist und jede Journalistin für sich selbst treffen. Die letztgültige Verantwortung obliegt dann dem Chefredakteur. In der Austria Presseagentur heißt dieser Johannes Bruckenberger. Und er sagt über die diesbezügliche Vorgehensweise eines APA-Redakteurs, respektive APA-Gatekeepers.
Naja, der sitzt dort und ich sag mal, sichtet und monitort mit einer Mischung aus Newswert-Kriterien und einem gewissen Bauchgefühl, das sich aus einer Erfahrung über die Jahre herausgebildet hat, und entscheidet auf Basis dieser Mischung, welche Nachrichten wir glauben, dass es wert sind, von uns übernommen und gebracht zu werden. So, das gelingt uns über ganz weite Strecken sehr gut, aber muss man sich nichts vormachen. Also wir machen natürlich auch Fehler und manchmal schätzt man auch etwas falsch ein. Und es kann vorkommen, dass man etwas nicht aufgreift, wo man dann irgendwie einen Tag später bemerkt, es ist aber doch eine relevante Geschichte geworden. Und manchmal kann es auch passieren, dass man Dinge berichtet und macht, wo man sieht, die haben eigentlich überhaupt keinen Widerhall, weil es eben ja diese Garantie halt auch nicht gibt, welche Geschichten sich dann zu etwas Größerem entwickeln und welche nicht.
Ob sich eine Meldung zu etwas Größerem entwickelt, hängt neben der tatsächlichen gesellschaftlichen Tragweite auch vom diesbezüglichen Medienecho ab. Zeitungen, Rundfunkstationen, aber auch neue Online-Portale können ein Thema in die Öffentlichkeit befördern. Sie können es allerdings genauso aus dem gesellschaftlichen Forum verdrängen, je nachdem, ob sie eine Nachricht weiter in die Welt tragen oder nicht. Dabei spielt natürlich auch die jeweilige Reichweite eine Rolle. Zur Gatekeeper-Funktion gehört es auch, Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu prüfen und sie nur dann weiter zu verbreiten, wenn sie sich verifizieren lassen. Die APA gehe dabei mit großer Sorgfalt vor, versichert deren Chefredakteur.
Die Nachricht ist einfach die Einordnung von Informationen, also nach journalistischen Kriterien. Und die müssen sein auf Basis von Fakten und dann auch mit einer gewissen Quellenvielfalt, Quellentransparenz, Ausgewogenheit, um ein möglichst rundes Bild und die bestmögliche Version der Wahrheit zu erlangen in diesem journalistischen Prozess.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, den Begriff bestmögliche Wahrheit. Also die Wahrheit, gibt es sowas überhaupt?
Aus meiner Sicht nicht. Es kann immer nur eine Annäherung sein. Und ich bin ganz misstrauisch gegenüber Leuten, die behaupten, sie haben die Wahrheit gefunden. Ich vertraue Medien, die sagen, wir begeben uns täglich auf die Suche nach der Wahrheit. Und manchmal gelingt uns das etwas besser, manchmal scheitern wir auch, weil man das gesamte Bild möglicherweise nicht immer zu fassen bekommt und nicht immer sieht.
Jeder sieht die Welt ein wenig anders. Und jeder trägt bei der Betrachtung eben dieser Welt eine eingefärbte Brille. Medienredakteure genauso wie Agenturjournalistinnen, genauso wie Hörer, Seherinnen und Leser. Je mehr unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt werden, desto näher kann man der bestmöglichen Wahrheit kommen. Wenn nun aber sukzessive Journalisten eingespart oder immer öfter freiberuflich und prekär beschäftigt werden, wenn die Recherche verstärkt an die Agenturen ausgelagert wird, wenn sich in diesem Medienuniversum zunehmend alle gegenseitig zitieren, wem obliegt dann letztlich die Verantwortung in der Themenfindung? Und besteht hier nicht auch die Gefahr, es sich in der eigenen Medienblase zu bequem zu machen und damit den Blick über den Tellerrand zu verlieren?
Die Gefahr besteht, wobei die sehe ich jetzt weniger in Bezug auf die APA, die sehe ich sogar öfter in Bezug auf zum Beispiel ein soziales Netzwerk wie Twitter, dass Redaktionen sich zu sehr in ihrer Themensetzung antreiben und inspirieren lassen von Diskussionen auf Twitter, weil man glaubt, das ist das, was gerade relevant ist, wenn da ein paar hundert Leute aus der politmedialen Blase Dinge diskutieren, die vielleicht die Menschen am Land draußen gar nicht so berühren, weil die für ihre Lebensrealität nicht von Bedeutung sind.
Dem Bild eines bewusst von oben gesteuerten medialen Einheitspreis, das derzeit teils in der Bevölkerung zirkuliert, widerspricht Clemens Pick aber entschieden.
Manche haben offenbar die Vorstellung, man würde sich hier im Hintergrund miteinander absprechen und derartige Dinge tun. Das passiert ja alles real natürlich nicht. Oft hätte ich den Wunsch, Menschen zu uns hereinzuholen und ihnen zu zeigen, auch wie die APA funktioniert und wie Medien produzieren und funktionieren.
Genau das, verehrtes Publikum, soll nun ergründet werden, sofern Sie nach wie vor wollen.
Kapitel 1: Die Nachrichtenfabriken im Hintergrund.
Wolfgang Wislozil hat von 1982 bis 2008, also 26 Jahre lang, die Austria Presseagentur als Geschäftsführer geleitet und als solcher auch den Redaktionsumzug im Jahr 2005 verantwortet. Seither ist die Zentrale der APA in der Leimgrubengasse im 6. Wiener Gemeindebezirk angesiedelt. Darüber hinaus unterhält die österreichische Nachrichtenagentur Korrespondentenbüros in jedem Bundesland und verfügt über einen Standort in der EU-Hauptstadt Brüssel. Das Herz des österreichischen Agenturjournalismus schlägt im Großraumtakt. Im redaktionellen Alltag des Agenturjournalismus sei ein Großraumbüro durchaus sinnvoll, denn hier arbeite man als Team. Wislozil hat vor seiner Geschäftsführerkarriere bei der APA selbst bei einer Zeitung gearbeitet, genauer gesagt bei der Tageszeitung Die Presse. Er kennt also beide Seiten und er meint: Der große Unterschied zwischen einem klassischen Medienjournalisten und einem Agenturredakteur sei, Journalisten bei Zeitungen oder Rundfunkanstalten hätten am Ende des Tages Berichte vorzuweisen, die sie als ihre Arbeit nach außen tragen und auch ihren eigenen Namen darunter setzen können.
Hier, wenn Sie in einer Presseagentur am Abend rausgehen, können Sie nichts mitnehmen. Da gibt es kein physisches Produkt und es gibt auch keinen Abschluss. Es ist eine Redaktion, die 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag arbeitet. Sie gehen nach Haus im Bewusstsein, die Mannschaft, die da über die Nacht arbeitet, die dann relativ klein ist, die machen ihren Job genauso toll wie untertags.
Es wird Journalisten öfter unterstellt, eitel zu sein und dann, weil sie über alles berichten, zu glauben, sie wissen alles.
Ja, ja.
Also das ist in der Agentur nicht das Problem oder der Fall, weil man als Mannschaft arbeitet.
Es ist ganz genau so. Das, was Sie ansprechen, dieses Thema, schau an, schau dir in der Zeitung diese große Geschichte an, schau dir den Leitartikel an, das gibt's nicht. Ja.
Es steht ja nicht einmal der Name von dem Redakteur drunter.
Es steht in den allermeisten Fällen kein Name drunter. Die Insider kennen das Kürzel, aber das ist es, ja.
Eine Namensnennung kann allerdings auch für Transparenz sorgen. Der Redakteur oder die Redakteurin steht dann mit dem eigenen Namen für die Recherche gerade. Agenturjournalismus sei großteils ein anonymes Geschäft, sagt auch Harald Fiedler. Leiter des Ressorts Medien bei der Tageszeitung Der Standard, Autor des Buchs Österreichs Medienwelt von A bis Z und Betreiber des Blogs diemedien.at. Zum Vorwurf der Selbstinszenierung mancher Journalisten entgegnet er:
Naja, ich finde jetzt, muss ich auch aus persönlichen Gründen sagen, Inszenierung schon mal nicht so schlecht oder irgendwie Markenbildung von Journalistinnen und Journalisten, aber Agenturen haben ja noch mehr als andere Journalistinnen und Journalisten den Auftrag, möglichst neutral, möglichst ohne Meinungselemente, möglichst fokussiert Fakten mitzuteilen. Was jetzt nicht heißt, dass irgendwie Zeitungen oder Radiosender keine Fakten transportieren, sondern einfach, dass die das wirklich ein Grundgerüst an Informationen liefern.
In Nachrichtenagenturen sind Meinungsformate wie Kommentare oder Glossen tabu. Hier soll es nur darum gehen, Ereignisse und Fakten wiederzugeben. Aber kann genau das nicht auch ein Qualitätsmerkmal von Journalismus sein? Möglichst neutral zu berichten, ohne die eigene Meinung in die Artikel einfließen zu lassen?
Das, glaube ich, mag man als Qualität sehen. Ich glaube aber schon, dass irgendwie Journalismus noch mehr Qualitäten hat, als nur sozusagen die dürren, puren Fakten zu liefern, sondern halt auch zu erklären oder einzuordnen, was Agenturen auch schon machen, weiß ich schon. Aber tue ich mir jetzt schwer zu sagen, dass das ein unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist, wenn man Agenturjournalismus so down to the bones hat.
Sich auf die reinen Knochen, auf die reinen Fakten zu reduzieren, geht das denn überhaupt? Auch in Nachrichtenagenturen arbeiten Menschen. Und wo Menschen arbeiten, gibt es bestimmte Weltbilder und soziale Dynamiken. Wo Menschen arbeiten, werden auch Fehler gemacht, ebenso in Agenturen. Ein Beispiel.
G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm, Deutschland.
Anlässlich dieses Treffens der größten Industriestaaten der Welt ist es zu einer Gegendemonstration gekommen. Dort hat unter anderem der philippinische Soziologe Walden Bello eine Rede gehalten. Die deutsche Presseagentur DPA hat daraus zwei Sätze herausgegriffen und sie folgendermaßen wiedergegeben.
Wir müssen den Krieg in diese Demonstration reintragen. Mit friedlichen Mitteln erreichen wir nichts.
Danach herrschte helle Aufruhr. Immerhin hatte der Soziologe vermeintlich zu Gewalt aufgerufen. Zahlreiche deutschsprachige Medien haben diesen Satz wortwörtlich von der DPA übernommen. Das Problem dabei: Walden Bellows auf Englisch getätigte Aussage war von der DPA falsch übersetzt worden. In Wahrheit hat er nämlich verkündet:
Wir müssen den Krieg direkt in dieses Treffen einbringen. Denn ohne Frieden kann es keine Gerechtigkeit geben.
Und so entpuppte sich der angebliche Kriegsaufruf schlussendlich als Friedensappell. Die DPA hat sich für den Übersetzungsfehler entschuldigt und die redaktionsinternen Regeln daraufhin verschärft. Auch wenn der Fehler in dem G8-Gipfelbeispiel einer Agentur unterlaufen ist, für das ungeprüfte Weitertragen waren die jeweiligen Medien verantwortlich. Und da wären wir wieder beim Geld-Zeit-Dilemma, aber auch beim blinden Vertrauen. Johannes Bruckenberger, Chefredakteur des österreichischen Pendants, der APA, ist sich dieser Gefahr sehr bewusst. Man setze alles daran, Fehlern vorzubeugen. Beispielsweise, indem man Dinge erst veröffentlicht, wenn sie sich verifizieren lassen, etwa durch mehrere Quellen. Aber er gesteht auch offen ein: Fehler können trotzdem immer passieren.
Da ist es dann wieder extrem wichtig, dass man eine ordentliche Fehlerkultur hat und das dann sehr rasch korrigiert. Und es nicht nur korrigiert, sondern auch genau sagt, was war falsch und was ist da passiert, dass uns dieser Fehler unterlaufen ist.
Grundsätzlich stehen Agenturen für Seriosität. Das ist ihr Markenzeichen. Unterliefen ihnen zu viele Fehler, würden die Medien rasch aufhören, die Nachrichten der Agenturen zu übernehmen. Und damit wäre schließlich auch das Geschäftsmodell der Agenturen Geschichte. Doch wie kann man sich eigentlich den Alltag in einer Nachrichtenagentur wie der APA vorstellen?
Unsere tägliche Arbeit sieht so aus, dass wir in mehreren Planungssitzungen am Vormittag, am Nachmittag abstimmen, was sind die wichtigsten Themen, die wir covern müssen, was sind die wichtigsten Termine.
Solche Sitzungen finden auch in Medienredaktionen statt. Dabei haben alle ein Auge auf die Berichterstattung der jeweils anderen. Die Medien auf das, was in der APA steht, die APA auf das, was die Medien schreiben und die Medien untereinander, was die Konkurrenz publiziert. Der journalistische Themenfindungsprozess gestaltet sich darüber hinaus aber weitaus komplexer, schildert Johannes Bruckenberger.
Es ist eine Mischung, würde ich sagen. Es gibt einen Teil, der ist ereignisgetrieben, anlassgetrieben. Parlamentssitzungen, die stattfinden, ein Ministerrat, eine Wirtschaftspressekonferenz. Und dann gibt es aber natürlich schon auch in unseren Redaktionskonferenzen Raum für kreative Überlegungen und Prozesse, wenn man schaut, was sind denn die großen Themen, die die Menschen derzeit bewegen. Also ich sage jetzt einmal Teuerung oder das Gesundheitswesen, ja, und wie gut es funktioniert oder wie gut es nicht funktioniert.
Die APA veröffentlicht pro Tag um die 470 Meldungen. Der Großteil davon, genauer gesagt 54%, dreht sich um Themen aus und über Österreich, die die APA selbst recherchiert, erklärt der Chefredakteur und schildert, wie er und sein Team bei der Recherche vorgehen. nämlich nach den
klassischen journalistischen Herangehensweisen, Check, Recheck, Doublecheck, telefonieren. Oft ist der erste Input vielleicht eine Aussendung oder auch eine Information durch einen Informanten und dann muss man nachtelefonieren und möglichst viel über die Sache herausbekommen, die wesentlichen Fragen stellen und abklären und dann sozusagen ein schnelles News-Take daraus machen und dann aufs Netz stellen.
Die APA macht ihren Kundinnen und Kunden, also Medien, aber auch anderen Organisationen, die dafür bezahlen, ihre Artikel über den APA Online Manager digital zugänglich. Dabei verfügt die Austria Presseagentur, wie auch die Nachrichtenredaktionen klassischer Medien, über verschiedene Ressorts, wie beispielsweise Innenpolitik, Wirtschaft, Kultur und so weiter. Die Informationen aus dem Ausland übernimmt die APA allerdings zur Gänze von ihren Partneragenturen, also der deutschen dpa, der französischen Agence France-Presse, AFP, und von Reuters, das seinen Hauptsitz in London hat, aber seit 2008 zum kanadischen Medienkonzern Thomson Reuters gehört. Die internationale Berichterstattung, die 46% aller Artikel der APA umfasst, wird von der Austria Presseagentur dabei nicht noch einmal eigens überprüft, wie Chefredakteur Johannes Bruckenberger bestätigt.
Wir kontrollieren nicht die Informationen, die wir von dpa, Reuters, AFP bekommen, weil die ja nach dem gleichen Wertesystem arbeiten, wie wir das tun. Und da herrscht innerhalb der Nachrichtenagenturen eine Art Vertrauensgrundsatz, kann man es so nennen, so wie es ja umgekehrt auch für unser Material gilt, das wir an unsere Medienkunden schicken, weil die sich ja auch darauf verlassen können, dass das, was die APA berichtet, richtig ist und stimmt und dass es so stattgefunden hat.
Grundsätzlich muss man bei Nachrichtenagenturen zwischen zwei verschiedenen Typen unterscheiden, den staatlichen und den unabhängigen. Weltweit existieren ca. 140 Nachrichtenagenturen. Davon gelten 20 als unabhängig. Die APA ist eine davon. Die unabhängigen Agenturen kooperieren untereinander. In Europa schließen sie sich beispielsweise unter dem Namen Gruppe 39 zusammen. Der Name Gruppe 39 bezieht sich allerdings nicht auf die Teilnehmerzahl, sondern auf das Gründungsjahr der Vereinigung. Heute beherbergt sie 11 Mitglieder. Clemens Pick verantwortet als aktueller Geschäftsführer der Austria Presseagentur nicht nur die wirtschaftliche und strategische Ausrichtung der APA, er ist daneben auch noch Präsident der Gruppe 39, deren Funktion er folgendermaßen beschreibt.
Ziel dieser Vereinigung ist auf informeller Ebene ein laufender Austausch innerhalb dieser Agenturen, die das idente Werte- und Geschäftsmodell haben. Und das ist doch ein wesentliches Benchmarking. Es ist salopp formuliert auch eine Art Selbsthilfegruppe, weil es gibt eben nur eine nationale Agentur pro Land und da ist die Frage, mit wem tauscht man sich aus, mit wem spricht man auch über die eigenen Problemlagen, die ja oft dann die identen Problemlagen sind. Das ist einmal ein sehr wesentlicher Schritt.
In einem nächsten Schritt findet auch eine globale Kooperation unter den unabhängigen Agenturen über europäische Grenzen hinaus statt. Diese Beratungstreffen sind das eine, das Geschäftliche, also der direkte Nachrichtenaustausch zwischen den Agenturen, das andere. Und bei letzterem setzt die APA eben auf die deutsche dpa, die französische AFP und die international agierende Reuters-Gruppe. Die Wahl auf diese drei Agenturen sei nach einer internen Analyse erfolgt, schildert APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger.
Die verschiedenen Agenturen haben ja auch unterschiedliche Schwerpunkte, wo sie sehr stark sind. Reuters ist zum Beispiel sehr stark in der Finanzberichterstattung, Wirtschaftsberichterstattung. Und da haben wir dann gesagt, wir machen jetzt mal mit drei Agenturen weiter und haben gesehen, dass uns das auch hilft, was die Gatekeeper-Funktion betrifft. Und es war natürlich auch ein Thema Sachkosten, ja, sich das anzuschauen und da auch etwas zu reduzieren.
Auch die APA bekommt die Medienkrise zu spüren. 2021 wurde auch dort Personal entlassen. Derzeit sind 505 Menschen bei der Austria Presseagentur angestellt, wobei nur 141 davon als klassische Redakteure arbeiten. Diese Mitarbeiterzahl wolle man nun aber stabil halten, verspricht Geschäftsführer Clemens Pick. Gleichzeitig seien durch die digitale Transformation auch neue Berufsbilder bei der APA entstanden. Techniker, Entwickler, Datenjournalisten und ebenso ein Faktenchecker-Team. International bekommt die APA ihre Informationen also von 3 Agenturen geliefert. Aus dritter Hand kann aber auch Material aus anderen Agenturen bei der APA landen. Etwa durch die DPA, die seit 2013 eng mit der amerikanischen Associated Press, AP, zusammenarbeitet. Die AP gilt als die größte unabhängige Nachrichtenagentur der Welt. Sie erreicht nach eigenen Angaben 4 Milliarden Menschen täglich. Doch was bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich unabhängig?
Unabhängig bedeutet eben von Regierung unabhängig. Das bedeutet nicht von Geldgebern oder von Kapitalismus oder von irgendwelchen Lobbygruppen unabhängig. Das bedeutet das nicht.
Erläutert Wolfgang Pensoldt, Kurator der Dauerausstellung Medienwelten im Technischen Museum Wien und Autor des Buchs Die Macht der Nachricht – Die Geschichte der Nachrichtenagenturen in Österreich. Der Einwurf des Medienhistorikers bringt uns zu
Kapitel 2
und zur Frage:
Wie finanzieren sich die Nachrichtenagenturen?
Clemens Pick, APA-Geschäftsführer und Präsident der Gruppe 39, meint: Um als unabhängige Agentur zu gelten, müssten 5 Kriterien erfüllt werden.
Pluralistische Eigentümerstruktur im Regelfall von Medien. Keine staatlichen Vertreter in den Verwaltungsrats- oder in den Aufsichtsgremien. Das überwiegende Verdienen des Geldes mit Dienstleistungsverträgen und nicht von direkten staatlichen Subventionen. 4. Punkt, weisungsfreie Bestellung der Führungsfunktionen. Und der 5. Punkt ist natürlich ein Redaktionsstatut, das der Redaktion die völlige Autonomie in der inhaltlichen Gestaltung ihrer Dienste Rechnung trägt.
Abgesehen davon gibt es unter unabhängigen Agenturen aber recht unterschiedliche Finanzierungsmodelle. Von gewinnorientierten Genossenschaften, wie es die APA ist, über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wie die DPA, bis hin zu Aktiengesellschaften, wie die Schweizer Keystone SDA eine ist. Manche verfolgen auch neue Ansätze, so etwa die amerikanische Associated Press. Die AP ist als gemeinnützige Genossenschaft eingetragen. Die Nachrichtenagentur bekommt darüber hinaus aber auch, ganz nach amerikanischer Manier, Geld von privaten Stiftungen. Diese sind auf der AP-Website unter der Kategorie Aktuelle philanthropische Unterstützer aufgelistet. Und dort finden sich Geldgeber wie die Walton Family Foundation, ins Leben gerufen von der Familie Walton, der die Rieseneinzelhandelskette Walmart gehört, die Rockefeller Foundation, die auf einer der einflussreichsten Unternehmerfamilien der USA zurückgeht, oder die Robert Wood Johnson Foundation, die vom Gründer des Pharmakonzerns Johnson & Johnson gestiftet wurde. Das Ö1 Salzburger Nachtstudio hat die amerikanische Nachrichtenagentur AP um eine Stellungnahme gebeten und sich dabei erkundigt, ob die Agentur ausschließen kann, dass die Geldgeber Einfluss auf den redaktionellen Betrieb oder auf Postenbesetzungen nehmen können. Trotz mehrmaliger Anfrage ist aus der Associated Press bis zum Produktionstermin dieser Sendung keine Antwort dazu gekommen. Auf ihrer Website schreibt die EP mit dem Geld der Stiftungen unter anderem Projekte zur Klima-, Bildungs- oder Gesundheitsförderung sowie zur Pressefreiheit zu finanzieren. APA-Geschäftsführer Clemens Pick hingegen ist zu einer Äußerung bereit. Seine Einschätzung zur Stiftungsfinanzierung der EP.
Also ich konsumiere jetzt nicht täglich den Nachrichtendienst der AP. Ich kenne die neue Chefin Daisy Waressingham der AP sehr gut. Ich kenne insgesamt die Struktur der AP sehr gut und sehe an dieser Ecke, was den Kernauftrag der amerikanischen Nachrichtenagentur betrifft und ihr Kerngeschäft betrifft, überhaupt keine Zusammenhänge zu einer allfälligen Stiftungsstruktur und der Frage der Berichterstattung. Die Stiftungen, die Sie erwähnt haben, beziehungsweise neue Finanzierungen, das sind ja eher sowas wie Beiboote, die rund um die AP kommen, damit sie einfach auch in der Transformation neue und andere Dinge tun können.
Sabine Schiffer, Leiterin des Instituts für Medienverantwortung und Professorin an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Frankfurt, sieht den zunehmenden Einfluss privater Geldgeber hingegen skeptisch, und zwar für das gesamte Medienuniversum. Medien werden in Demokratien gemeinhin als 4. Säule, respektive als 4. Gewalt bezeichnet.
Und wir sprechen in der Wissenschaft, zumindest im deutschsprachigen Raum, gerne von der fünften Gewalt als PR und Lobbyismus. Sie versucht, Mediendiskurse zu beeinflussen. Und Thinktanks gerade, Stiftungen, natürlich auch politische Parteien, Organisationen. Durchaus kann man in einzelnen Fällen, das ist sehr, 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 sehr aufwendig, versuchen, den Ursprung bestimmter Dinge zu ermitteln, wie quasi von, ich nenne es jetzt mal PR-Stellen, von verschiedensten Organisationen, von wem auch immer das ausgesendet werden kann, Botschaften in die Medien kommen und mit welchen Begriffen und welchem Framing.
Ob nun durch private Stiftungen, Interessensgruppen, NGOs oder durch Regierungsstellen. Sobald es eine solche Presseaussendung in einen journalistischen Artikel geschafft hat, ist das Ziel erreicht. Die Botschaft wurde in die Bevölkerung getragen. Sabine Schiffer spricht hier auch von einem Veredelungseffekt durch die Medien.
Jede PR-Arbeit, Public Relations, strategische Kommunikation lebt davon, zu versuchen, in die Medien zu kommen. Egal wie, womit, Hauptsache drin, so ungefähr. Am besten so, dass es eben nicht nach einer Pressemitteilung aussieht, nach einer eigenen Werbebotschaft, sondern quasi als ein journalistisches Produkt, wo die Nutzer davon ausgehen, dass es auch journalistisch geprüft wurde. Das ist der Veredelungseffekt, den man dann hat. Und deswegen ist die Verantwortung so groß.
Das bedeutet nicht, dass Journalistinnen und Journalisten dieser Verantwortung nicht auch großteils nachkommen. Aber der verstärkte Geld- und Zeitmangel berge das Risiko, dass diese Aussendungen, wenn sie gut gemacht sind und glaubwürdig wirken, zusehends auch übernommen werden, moniert Sabine Schiffer. Hinzu kommt die Informationsflut, die tagtäglich gesichtet und auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden muss. Gerade im digitalen Raum zirkulieren Falschmeldungen, aber auch gezielte Desinformationen, die aufgrund neuer technischer Möglichkeiten täuschend echt aussehen können. Einige Medien haben daher eigene Faktencheck-Ressorts eingeführt. Schiffer beobachtet aber auch noch einen weiteren Trend. Auf der Suche nach verlässlichen Quellen würden sich manche Journalisten nun nämlich auch einer Instanz zuwenden, die sie als vierte Säule eigentlich kritisch kontrollieren sollten – Regierungsstellen. Vor einigen Jahren sei das noch tabu gewesen.
Während man heute zum Beispiel Regierungsquellen viel unkritischer einschätzt, das bekomme ich auch immer wieder in Interviews gesagt, das ist dann sozusagen die letzte Instanz. Also beim Faktencheck verhält man sich am Ende dann an die Regierungsquelle. Das finde ich dann schon im Sinne einer vierten Gewalt, jetzt nenne ich es mal euphemistisch, mutig.
Regierungsstellen können auch als seriöse Quellen fungieren. Genauso wie hinter privaten Stiftungen, Vereinen und NGOs vielleicht auch hehre Ziele stecken mögen. Doch genau das sollte von den Journalisten penibel ergründet und die Inhalte nicht kritiklos übernommen werden, gemahnt Sabine Schiffer. Die österreichische Nachrichtenagentur übermittelt zwar auch Presseaussendungen von öffentlichen Stellen und privaten Lobbygruppen, jedoch laufen diese über einen separaten Dienst, nämlich via APA OTS. Auch in Medien werden bezahlte Einschaltungen üblicherweise als solche ausgeschildert. Anders gestaltet es sich natürlich, wenn einzelne Redakteure den Aussendungsinhalt in ihrem eigenen Artikel übernehmen. Das kann auch legitim sein, solange das Material entlang journalistischer Kriterien überprüft wird. Clemens Pick, Geschäftsführer der österreichischen Nachrichtenagentur, ist sich dieser Verantwortung bewusst. Stiftungsfinanzierungen schließt er für die APA aus. Noch wichtiger sei es aber, sich weiter von staatlichen Subventionen unabhängig zu halten, findet Pick. Die APA ist seit 1946 als gewinnorientierte Genossenschaft strukturiert. Sie befindet sich im Besitz von österreichischen Zeitungsverlagen und des ORF. Dadurch könne sich der Mediensektor auch gegenseitig stützen und mit staatlich unabhängigen Informationen versorgen.
Ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, liberale Demokratien oder Gesellschaften, wie wir sie in Österreich vorfinden, benötigen, was das Mediensystem betrifft, einen pluralistischen privaten Medienmarkt plus einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und idealerweise steht die nationale Nachrichtenagentur im Eigentum genau dieser privaten Verleger und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Gleichzeitig muss man dazu sagen, der österreichische Medienmarkt ist im internationalen Vergleich natürlich ein sehr kleinräumiger Markt, weshalb die APA stark gezwungen ist, in neue Geschäftsfelder zu gehen, neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten.
Die APA verkauft ihre Nachrichten sowohl an Medien und die Politik als auch an die Wirtschaft. Das war und ist traditionell ihr Geschäft. Allerdings, bereits mehr als die Hälfte des Umsatzes, der im Jahr 2022 bei 75 Millionen Euro gelegen ist, hat die APA durch neue Geschäftsfelder erwirtschaftet. Clemens Pick zählt auf.
Das sind Presseaussendungen, Videoservices, Pressespiegel und ganz stark eben Technologieservices wie Apps für Medien, Redaktionssysteme für Medien, Server, all diese Dinge.
Die Medienbranche steht derzeit stark unter Druck. Das trifft auch auf die Agenturen zu. Die gestiegenen Produktionskosten, der höhere Aufwand, die wachsende Konkurrenz aus dem digitalen Bereich. Der unabhängige Agenturjournalismus wird global von wenigen großen Playern bestimmt. Darunter die amerikanische AP, die französische Agence France-Presse und Reuters. Hier lautet das wesentliche Stichwort allerdings unabhängig. Denn daneben gibt es eben noch die direkt von Staaten finanzierten Agenturen. Das Spektrum ist hier breit. In autoritär regierten Ländern können auch Nachrichtenagenturen zu Waffen umfunktioniert werden. Johannes Bruckenberger, Chefredakteur bei der APA, ortet das Problem also nicht so sehr in der Marktkonzentration unter den Unabhängigen, sondern
das größere Problem ist, dass es zunehmend in Wirklichkeit drei große staatliche Agenturen gibt, die als Fortsetzung der Machtausbreitung der jeweiligen Länder genutzt wird, um unabhängige Nachrichtenagenturen aus Kontinenten wie Afrika und Südamerika rauszudrängen, indem die diese staatlich kontrollierten Nachrichten dort einfach kostenlos zur Verfügung stellen, den Medien. Das ist in Südamerika und Afrika so, dass da vor allem die chinesische Xinhua extrem aktiv ist. Und in Afrika kommt noch dazu eben die russische TASS und auch die türkische Anadolu, weil es dort um Einflussbereiche geht, wo wiederum Putin, Erdogan und eben die Chinesen dort ihre Sicht der Dinge und ihre Werte verbreiten wollen und unter die Leute bringen wollen.
Auf der globalpolitischen Bühne wird gerade heftig um die Vormachtstellung gerungen. Dieser Kampf wird auch in die Medien getragen.
Ich würde ja gerne mit den Allerbesten zanken, doch sie danken und verschwinden mit der eigenen Melodie.
Kapitel 3: Die Macht der Nachricht.
Das Leben. Erst geht man auf den Leim, dann bleibt man kleben. Wenn einer laut um Hilfe schreit außer sich, ist er zu leise für mich.
Die Kriege in der Ukraine und in Syrien, der Putsch in Niger, die Kämpfe in und um die afrikanische Sahelzone, die Auseinandersetzungen zwischen Aserbaidschan und Armenien, der gerade eben wieder aufgeflammte Israel-Palästina-Konflikt. Globale Brandherde gibt es noch und nöcher. Und dabei geht es auch immer um machtpolitische Interessen.
Wobei diese realpolitische Ebene, die ist, wie sie ist. Das ist die eine Sache.
Sagt Wolfgang Pensoldt, Medienhistoriker im Technischen Museum Wien und Autor des Buchs »Die Macht der Nachricht – Die Geschichte der Nachrichtenagenturen in Österreich«. Die andere Sache sei,
dass wir das immer nur durch die Brille der Medien konsumieren. Wir haben keinen direkten Zugang, sondern wir kriegen immer nur dieses aufpolierte Bild. Und um uns das zu verkaufen, jetzt in moralischer Hinsicht, und damit man das unterstützt und damit man da halt irgendwie auch einverstanden ist, dass man da materielle und militärische Unterstützung halt dann geleistet wird, braucht es eine bestimmte Dramaturgie. Nicht? Und das ist halt eben diese gut-böse Dramaturgie. Dieses, die Freiheit kämpft gegen die Unterdrückung.
Russland hat seinen Angriff auf die Ukraine etwa unter anderem damit begründet, die russischstämmige Bevölkerung müsse vor einem ukrainischen Nazi-Regime gerettet werden. Aber auch die westliche Allianz spielt mit vereinfachten Gut-Böse-Narrativen. Egal bei welchem Konflikt. Der Informationskrieg gehört immer dazu. Umso vorsichtiger müssen Journalisten mit diesbezüglichem Material umgehen, weiß Wolfgang Pensoldt. Denn Medienberichte können die Stimmung innerhalb einer Bevölkerung beeinflussen und damit auch den weiteren politischen Verlauf mitprägen. Ein Exempel: Der Irakkrieg 2003. Hier wurde im Vorfeld von amerikanischen Politikern behauptet, der Irak besitze Massenvernichtungswaffen. US-Präsident George Bush sprach damals auch von einer Achse des Bösen, gegen die es zu kämpfen galt. Die Massenvernichtungswaffenbehauptung hat sich später als Lüge entpuppt. Doch da war sie bereits durch sämtliche Medien weiter in die Welt transportiert worden. Das hatte zur Folge, dass die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung begann, eine Invasion im Irak zu befürworten. Die US-Regierung wiederum fühlte sich dadurch legitimiert und griff den Irak an. Dieser Einmarsch gilt heute als völkerrechtswidrig. Die New York Times hat sich als einzige amerikanische Zeitung 2004 für ihre unkritische Berichterstattung entschuldigt. Konsequenzen für die verantwortlichen Politiker hat es hingegen nie gegeben. Dafür aber umso mehr für den Gründer der Plattform WikiLeaks, Julian Assange, der amerikanische Kriegsverbrechen im Irak aufgedeckt hat. Julian Assange sitzt seit 2019 im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London. Die USA fordern seine Auslieferung und drohen Assange wegen der Weitergabe von geheimem Material mit 175 Jahren Haft.
Das ist eine der bedeutendsten Demokratien der Welt, die auf WikiLeaks keine andere Antwort findet als 175 Jahre Gefängnis. Bei eurem Verständnis jetzt für diese Sicherheitsbedürfnisse des Staates, aber trotzdem, es war ja die Wahrheit. Es ist ja nicht so, dass er irgendwas erfunden hätte. Das ist die Realität gewesen.
Der Einfluss der Medienberichterstattung auf die öffentliche Meinung zeigt sich aber nicht nur rund um Kriege. Besonders in neuen, komplexen und herausfordernden Situationen spielt es eine Rolle, wie Zeitungen, Rundfunkanstalten, Online-Portale, aber auch Nachrichtenagenturen Dinge darstellen, was sie in den Vordergrund rücken und welche Aspekte sie vielleicht außen vor lassen. Sabine Schiffer, Leiterin des Instituts für Medienverantwortung und Autorin des Werks Medienanalyse, ein kritisches Lehrbuch, nennt ein Beispiel: Covid-19. Sie findet, in den vergangenen 3 Jahren sei der Diskurs zunehmend auf der Strecke geblieben. Das habe schließlich dazu geführt,
dass Fragen zu Nebenwirkungen von Impfstoffen, die es ja nun normalerweise immer gibt, irgendwie nicht gestellt werden durften. Und wenn, dann war man dann quasi geächtet als Corona-Leugner. Man musste dann vorher sagen, man hat sich so und so oft impfen lassen, um überhaupt so eine Frage zu stellen. Also das sind ja völlig antiaufklärerische Diskursmomente. Die sind für eine Demokratie völlig fatal. Und ich habe nicht den Eindruck, dass man sich dagegen ausreichend wehrt von Medienseite. Denn, so würde ich journalistische Haltung definieren, das ist ja nicht eine Gesinnung zu einem bestimmten Thema zu haben, sondern eine Haltung, einen Debattenraum zu pflegen.
Die Pandemie, die Lockdowns, die Regierungspolitik während der Pandemie und auch wie Medien damit umgegangen sind, hat wahnsinnig polarisiert.
Wirft Harald Fiedler ein, Leiter des Ressorts Medien bei der Tageszeitung Der Standard.
Ich glaube dennoch, dass sich Medien bemüht haben, auch wenn das offenbar nicht so angekommen ist. Und richtig ist leider Gottes oder Gott sei Dank, was beim Empfänger ankommt und nicht, was man gemeint hat. Ich glaube trotzdem, dass wir uns durchaus differenziert mit dem Thema Covid beschäftigt haben. In den ersten Wochen war eine große Unklarheit, und zwar sowohl bei den Regierenden als auch bei den Berichtenden als auch bei den Menschen.
Und aufgrund dieser Unklarheit, so Harald Fiedler, hätten Medien in der Anfangsphase vielleicht die zahlreichen Regierungspressekonferenzen zu unkritisch wiedergegeben. Der Journalist fügt allerdings hinzu:
Medien haben vor allem, und das finde ich, ist durchaus ihre Informationspflicht, transportiert, berichtet, welche Maßnahmen der Regierung es gibt, wie gerade der Stand der Einschätzung dieser Bedrohung durch die Regierung ist und was sie daraus ableitet. Ich glaube, dass viele Medien sich in der Folge schon kritisch auch mit der Regierungspolitik beschäftigt haben, vielleicht zu wenig, kann sein.
Es gab auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die einige der Maßnahmen kritisch sahen. Der Public Health Experte Martin Sprenger hat etwa stets die langen Schulschließungen angeprangert. Der Epidemiologe Gerald Gartlehner wiederum bezeichnet heute beispielsweise den Lockdown für Ungeimpfte als eine rein politische Entscheidung, die epidemiologisch keinen Effekt gehabt habe. Ob in Österreich oder in Deutschland. Die Meinungen zu den Covid-Maßnahmen gingen und gehen auseinander. In der Wissenschaft, in den Medien, in der Politik, in der Bevölkerung. Umso mehr hätten Journalistinnen und Journalisten hier viel kritischer nachbohren und auch verschiedene Stimmen zu Wort kommen lassen müssen, resümiert Sabine Schiffer. Sie gibt zu bedenken:
Eine kritische Meinung oder eine kritische Frage, die muss am Ende nicht richtig sein, um berechtigt zu sein. Und wir haben heute immer wieder Leute, die sich damals kritisch geäußert haben, die dann geächtet wurden und so weiter, die jetzt wie in so einer Art Feldzug unterwegs sind, dass ihre Kritik berechtigt war und da hatten sie recht gehabt, jetzt gibt es diesen Impfschaden so und so. Ich nehme jetzt mal nur so ein Beispiel. Und das ist auch tödlich für eine Debatte. Das weiß man zu bestimmten Zeitpunkten ja alles noch nicht. Aber ich muss die Frage aufbringen dürfen.
Fakt ist, etablierte Medien sehen sich derzeit mit einem Vertrauensverlust und Publikumsschwund konfrontiert. Der Digital News Report 2023 des Reuters Institute for the Study of Journalism untersucht jährlich die Veränderungen des Nutzungsverhaltens. Das Ergebnis: In Österreich vertrauen nur mehr ca. 38% der Befragten der Nachrichtenberichterstattung. Harald Fiedler, Journalist bei der Tageszeitung Der Standard, nimmt diese Entwicklungen durchaus ernst. Sein Gegenrezept?
Für mich geht es im Prinzip darum, dass Medien, Journalistinnen und Journalisten vielleicht noch mehr darauf achten, was die Menschen draußen beschäftigt. Überlegen tun wir uns das schon, aber ich glaube, wir könnten das noch mehr machen. Und umgekehrt ist es, glaube ich, wichtig, damit wir das tun können, wenn das gewünscht ist, dass auch der Wert von Journalismus erkannt und vielleicht auch bezahlt wird, nämlich von den Userinnen und Usern.
Denn das sei die beste Garantie für unabhängigen Journalismus, erklärt Harald Fiedler. Die digitale Transformation ist eine große Herausforderung für alle klassischen Medienbereiche, ob nun Zeitung, Fernsehen, Radio oder Agenturen. Sie ist aber auch eine große Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. In der permanenten Informationsflut können sich auch Falschnachrichten und Desinformation verbergen. Johannes Bruckenberger, Chefredakteur bei der APA, sieht genau deswegen aber nicht nur dunkle Wolken über dem Journalistenhorizont aufziehen. Er meint:
Für glaubwürdige Medienmarken ist das eine große Chance, weil wir hier Verifizierung, Faktenchecks liefern können. Und wenn wir hier die Chancen nutzen, die wir mit unserem faktenbasierten, glaubwürdigen Journalismus liefern, durch Medienmarken, dann, so hat es zumindest vor kurzem Springer-Chef Matthias Döpfer formuliert, kann der Journalismus auch wie ein Phönix aus der Asche emporsteigen.
Sabine Schiffer plädiert schon lange für ein eigenes Schulfach Medienbildung, aber auch für eine tiefgreifende Journalistenausbildung. Hier wie dort lautet das Ziel: Kritisches Denken lernen, aber auch den Diskurs fördern.
Und dann die nächste Generation der Medienmachenden und der Mediennutzenden quasi ausbilde. Das wäre für mich so langfristig und nachhaltig gedacht eine gute Grundlage, um hier zu besseren Leistungen zu kommen. Denn man kann viel jammern und kritisieren. Man kann auch einiges loben, sage ich übrigens immer, bitte loben Sie, wenn Sie gute Beiträge fanden oder mal eine andere Sicht, dass Sie das überrascht hat, dann mal eine Lobmail in die Redaktion schicken, vielleicht stärkt das einen Kollegen, der sich damit mühevoll durchgesetzt hat. Aber dass wir insgesamt sozusagen uns darüber auch vielleicht etwas unaufgeregter austauschen könnten und weiter an der Verbesserung arbeiten, denn Luft nach oben ist ja auch immer.
Damit es am Ende nicht heißt:
Andere singen ebenso sicherlich, aber zu leise für mich.
Woher kommen unsere Nachrichten? Die Welt der Presseagenturen von Daphne Ruby. Redaktion Katrin Markowski. Nächste Woche hören Sie an dieser Stelle eine Ö1 Science Arena zum Thema Gewalt gegen Frauen. Kein Ende in Sicht. Die Geschlechterdebatte zwischen Rotraud Perner und Romeo Bisuti.